Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Heute mit dem Recap zum Halbfinale Nummer 2 auf der Karte. Die Niederlande fliegen in allerletzter Minute gegen die Engländer und hinten raus machen wir noch ein bisschen Copa America. Bei mir ist Freddy Paulus und ich habe mich schon sehr auf ihn gefreut, denn wir beide, Freddy, das ist heute eine Premiere im Kicker Daily.
Es ist eine große Ehre für mich, Flo, und du sagst es, gestern das zweite Halbfinale bei der Europameisterschaft, und ich würde sagen, für unsere erste gemeinsame Folge legen wir gleich mal los und starten direkt rein, denn bei uns ist Toni Lieto, der war gestern im Stadion und kann uns sicher jetzt viel mehr zu diesem Spiel auch erzählen und was wir von den Engländern und von den Niederländern halten können. Hallo Toni.
Hallo.
Toni, erzähl mal, du bist gerade auf dem Weg ins Schalker Trainingslager, so viel können wir ja verraten. Du bist quasi aus dem Stadion gestern in Dortmund direkt ins Auto reingefallen und machst dich jetzt viele hundert Kilometer auf den Weg nach Österreich. Trotzdem, lass uns mal über das Spiel gestern sprechen. Wie hast du denn die Stimmung im Stadion wahrgenommen? Wie war das?
Die Stimmung war grundsätzlich sensationell. Ich meine, wenn da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die so eine Fanbasis mitbringen, Engländer ja, aber vor allem auch die Niederländer, die vorher schon in Dortmund mächtig Freude verbreitet haben und dann mit 80.000 Leuten Richtung Stadion gepilgert sind. Nicht alle kamen natürlich rein, aber da gab es ein Fanfest rund ums Stadion, da waren dann auch nochmal 40.000 Leute. Also diese ganze Stimmung rund um dieses Halbfinale war schon einer Europameisterschaft würdig.
Es gibt natürlich eine Szene, die gestern schon heiß diskutiert wurde auf dem Platz, nach dem Spiel und natürlich auch noch heute. Das war diese Elfmetersituation. Ich muss ehrlich sagen, aus meiner Sicht, oder ich kann auch sagen, Flo, oder? Aus unserer Sicht, wir verstehen nicht so ganz, warum diese Szene so umstritten war. Dumfries geht am Ball vorbei und trifft halt Kane. Er will ja auch gar nicht richtig ausholen, er trifft ihn einfach am Bein. Für uns ein klarer Elfmeter. Und jetzt natürlich die Frage an dich als Reporter im Stadion. Für dich auch ein klarer Elfmeter?
Absolut. Sehe ich auch gar keine Alternative, also ehrlich gesagt. Ich war gestern überrascht, nach dem Spiel zu hören, dass die Niederländer und teilweise ja auch die Engländer Verständnis dafür gezeigt haben, für die Empörung der Niederländer. Und die Niederländer gesagt haben, niemals ein Elfmeter. Und mein Kollege und ich, wir haben uns angeguckt und haben gedacht, das kann nicht sein. Also natürlich ist das ein Elfmeter. Ich meine, Harry Kane will schießen und Dumfries geht mit offener Sohle da rein. Natürlich will er blocken. Was will er denn sonst? Er will ihn ja nicht verletzen, das ist ja klar. Aber er geht mit offener Sohle da rein und trifft nicht den Ball, sondern trifft den Spieler. Also aus meiner Sicht eindeutig ein Elfmeter und darüber kann man eigentlich auch nicht streiten.
Das ist auch für mich das schlagende Argument, ne? Er trifft halt nicht den Ball. Deswegen sind wir vollkommen deiner Meinung. Einer, der bisher völlig unterm Radar schwebte, ist Ollie Watkins von Aston Villa. 28 Jahre alt und gestandener Premier League-Profi, der nach seiner Einwechslung den Siegtreffer geschossen hat. Was ist das denn so für ein Spielertyp? Was kannst du uns über ihn erzählen?
Zumindest kann man schon mal sagen, dass die Niederländer den offenkundig nicht auf dem Zettel hatten. Ich meine, wie denn auch, ja, wenn man sich den bisherigen Turnierverlauf anguckt, da sieht man, dass er noch gar nicht viele Minuten gespielt hat. 20 gegen Dänemark und jetzt dann halt die 9 gegen die Niederlande. Das heißt, die waren vielleicht so ein bisschen überrascht, dass er da auftaucht und dann auch das in der Szene sehr gut macht. Ist ein flexibler Typ, der Mittelstürmer spielen kann oder auch Flügelspieler. Und dass er da diesen Torinstinkt hat, auch wenn er noch nicht viele Minuten bekommen hat, hat man gestern gesehen. Denn das Tor, das war ja gar nicht so leicht zu machen. Der Winkel war jetzt nicht so leicht. Da muss man auch erstmal von da an den Torhüter vorbeikommen. Erstmal sich auch an dem Gegenspieler vorbeimogeln. De Vries war es, glaube ich. Ja, das hat er einfach in dem Moment sensationell gemacht. Und nach dem Spiel wurde er natürlich dann auch geehrt von der UEFA als Spieler des Spiels. Wir vom Kicker haben Watkins natürlich auch zum Spieler des Spiels gemacht. War er dann letztendlich der Matchwinner. Aber er stand unten auf dem Rasen, hat diesen kleinen Pokal bekommen. Und Harry Kane kam, der ja für den Watkins raus musste, und kam und hat ihm freudestrahlend noch so ein bisschen Klaps auf die Wange gegeben und sich bedankt dafür, dass der Mann, der für den gekommen ist, dann letztlich dieses Spiel entscheidet.
Das ist ein besonderer Spirit auf jeden Fall. Harry Kane, hast du gerade schon angesprochen, der wird ja in den britischen Medien zurzeit gerade echt hart kritisiert. Es würde ihm Wendigkeit und an Dynamik fehlen, die ja zum Beispiel ein Ollie Watkins ja mitbringt, hat man ja gestern gesehen. Trotzdem kann ich, glaube ich, meine Niere darauf verwetten, dass Southgate im Finale auf Kane und nicht auf Watkins setzt, oder was sagst du?
Ich würde da gar kein Organ drauf verwetten, aber man kann sehr stark davon ausgehen, dass er wieder im Finale auch auf Kane setzt. Also ich habe jetzt im Turnierverlauf 4 Spiele der Engländer gesehen und ich war tatsächlich auch von Anfang an erstaunt darüber, wie wenig bei Harry Kane rumgekommen ist. Man kennt das von ihm im Bayern-Trikot, dass er da wirklich sehr treffsicher ist und immer irgendwie Gefahrenherd ist. Das war jetzt in den EM-Spielen, war das nicht so. Also der hat sich da sehr zurückgehalten. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist natürlich auch ein unglaublich erfahrener Spieler. Man hat das gestern gesehen bei dem Elfmeter. Der Torwart hatte die richtige Ecke, aber der war so perfekt geschossen. Da kam einfach auch der Torwart nicht dran. In solchen Momenten ist Harry Kane dann natürlich da. Aber so ein bisschen, muss ich sagen, nach diesen Spielen, die ich gesehen habe, live im Stadion, fehlt da die Bindung zwischen Harry Kane und dem Rest. Da schließe ich jetzt Bellingham mit ein. Auch der kann meiner Meinung nach viel mehr, als er jetzt bisher gezeigt hat. Aber ich habe von Anfang an gesagt, die Engländer, die blöffen doch nur. Die tun so ein bisschen drunter her, mogeln sich da durch. Auch hier gegen Slowakei wäre es fast schief gegangen. Aber jetzt bin ich sicher, haben die aufgehört mit ihrem Bluff. Und der erste Schritt dazu war jetzt gegen die Niederlande. Und der zweite wird vermutlich folgen dann gegen die Spanier. Wo man ja gesehen hat, die haben zwar alles gewonnen, aber die sind nun mal auch nicht unverwundbar. Bin da sehr gespannt auf das Finale und die Engländer sind jetzt zum richtigen Zeitpunkt dann on point.
Aber zu Kane will ich nochmal sagen, ich finde es einfach toll, was das für ein krasser Sportsmann ist. Also der Gary Lineker, die England-Legende, sagt, der würde Scheiße spielen. Er wird mit Kritik überhagelt aus dem Heimatland und dann kommt der eingewechselte Watkins für ihn, macht den entscheidenden Treffer. Er hat gerade Probleme mit dem Toreschießen und er geht zu ihm hin, klopft ihn auf die Schulter. Ich finde, das ist einfach ein besonderer Spirit im Team der Engländer.
Definitiv. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ganz kurz auf den Sonntag schauen. Ich zwinge dich jetzt nicht dazu, anders als Flo, irgendwie ein Organ zu setzen oder so. Aber trotzdem mal deine Einschätzung. Welche Chancen hat denn England am Sonntag? Also wie geht das Finale gegen Spanien aus? Welche Stärken könnten da England vielleicht auch gegen Spanien helfen?
England hat eine unglaubliche individuelle Klasse. Ja, wenn man Harry Kane sieht oder auch Bellingham, auch im Mittelfeld, auch hinten in der Abwehr sind die ja eigentlich ganz, ganz gut. Die stehen ganz gut. Auch der Torwart, die haben ja immer ein Torwartproblem eigentlich, die Engländer oder auch gehabt, aber der Torwart, der scheint da auf der Höhe zu sein aktuell. Ich sehe die Spanier natürlich leicht favorisiert, weil die einfach von Anfang an die stärkste Mannschaft in diesem Turnier waren und die auch eine große Ruhe und Souveränität ausstrahlen. Ich finde, das ist noch so ein bisschen der Unterschied zwischen den Engländern. Die Engländer haben auch gestern gegen Niederlande nicht diese Dominanz in ihrem Spiel. Natürlich hatten die viel Ballbesitz und haben das Spiel kontrolliert phasenweise, aber die haben nicht diese Ruhe ausgestrahlt, finde ich, diese Abgeklärtheit, wie das die Spanier machen. Spanier, wie gesagt, leicht favorisiert, aber das Finale trotzdem, jetzt auch gerade nach der Leistung der Engländer gegen Niederlande, ist das Finale für mich völlig offen.
Dann lass uns noch abschließend über die Niederländer sprechen. Das Turnier war ja für die so ein Auf und Ab. Am Ende war es jetzt das erste Mal, das EM-Halbfinale, was sie erreicht haben seit 2004. Natürlich war wahrscheinlich gestern große Enttäuschung da, aber wie fiel denn auch so das Fazit bei den Niederländern aus? Hast du da irgendwie was im Stadion mitgenommen?
Erstmal natürlich die Enttäuschung. Fällt dann auch schwer zu sagen in dem Moment, Mensch, beim nächsten großen Turnier versuchen wir es jetzt nochmal. Das war gestern nicht der Moment, so kurz danach. Aber man merkt schon, dass die einfach unbedingt wollen. Ja, die können einem auch ein bisschen leid tun, weil man muss sagen, die strahlen ja wirklich Sympathie aus mit ihrer ganzen Fanbasis, habe ich vorhin gesagt. Wenn da alles orange ist, das ist einfach toll zu sehen. Man wünscht denen auch, dass die mal vielleicht was holen. Die hecheln halt den Titel immer so ein bisschen hinterher. Das Gleiche gilt für die Engländer ja auch. Von daher, auch denen könnte man es jetzt wünschen im Finale, dass sie da vielleicht endlich mal was holen. Ich denke, mit den Niederländern ist auch immer zu rechnen. Die gehen ja immer in Turnier und gehören eigentlich immer mit zu den Favoriten. Und das wird auch, bin ich sicher, beim nächsten Mal so sein, weil da kommt immer wieder was nach. Die haben immer wieder gestandene Routiniers auch in ihrem Team. Gestern war Van Dijk dann noch in der Mixzone bei den Interviews mit den Journalisten hinterher. Der strahlt natürlich auch was aus. Also man muss immer mit den Niederländern rechnen und ich bin sicher, früher oder später werden die auch nochmal ins Finale kommen und dann ist alles möglich, auch für die Niederländer.
Toni, in dem Sinne, vielen Dank für deine Einschätzungen und für deine Zeit auf dem Weg ins Schalker Trainingslager nach Österreich und dann wünschen wir dir noch eine gute und sichere Fahrt.
Vielen Dank, sehr gerne, bis dann.
10 Jahre ist sie her, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Vor exakt 316 Tagen haben wir beim Kicker zum ersten Mal einen Transfereintrag zu Joao Palhinha und dem FC Bayern gemacht. Damals ging es um das lose Interesse der Münchner. Ja, es folgte dann ein monatelanges Tauziehen, ein geplatzter Transfer im Winter und die erneute Annäherung. Und heute ist Palhinha nun endlich als Neuzugang beim Rekordmeister vorgestellt worden. Die Bayern zahlen für den Defensivspieler rund 50 Millionen Euro an den FC Fulham.
Der Transfer von Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund, der zieht sich jetzt erstmal hin. Eigentlich war der Wechsel des Stürmers vom VfB Stuttgart so gut wie sicher, aber beim Medizincheck wurde eine Verletzung festgestellt, die den Transfer jetzt erstmal verhindert. Es soll aber möglichst schnell eine Klärung geben, Guirassy soll den BVB rund 18 Millionen Euro kosten. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt in Sachen Transfers, dann schaut auf jeden Fall in die Kicker-App, da gibt's alle Wechsel und Gerüchte und natürlich auch die Weiterentwicklung in Sachen Guirassy.
Nicht nur bei der Europameisterschaft hier in Deutschland stehen ja jetzt die Finalisten fest, Auch das Endspiel der Copa America ist festgezurrt. Da treffen die Argentinier auf Kolumbien, also Messi gegen James Rodriguez. Und damit gleich die Frage an dich, Flo. Wer ist hier der Favorit?
Auf jeden Fall Argentinien. Titelverteidiger und Rekordsieger mit 15 Titeln. Die haben einfach Messi, Tagliafico und Di Maria. Da haben die einfach die erfahrenen Gladiatoren im Aufgebot. Aber auch Kolumbien, die sind nicht zu verachten. Die haben nämlich den anderen Rekordsieger Uruguay. Die haben auch 15 Mal gewonnen. Die haben die einfach rausgehauen. Und darüber hinaus sind sie noch seit 28 Spielen ungeschlagen. Die haben ihr letztes Spiel einfach im Dezember 2022 verloren und haben mit James, Córdoba und Luis Diaz Granaten im Aufgebot, die auch so ein bisschen ihresgleichen suchen.
Flo, ich sehe schon, du bist sehr tief drin, du bist echt tief drin. Deswegen ist es ja auch keine Neuigkeit, wenn ich dir jetzt aber noch erzähle, dass mich bei der Copa überrascht hat, dass ja der eine oder andere Favorit ja schon relativ früh rausgeflogen ist. Also Brasilien im Viertelfinale und vor allem die USA und Mexiko, die mussten schon in der Gruppenphase rausgehen. Das fand ich vor allem überraschend.
Ja, und aus sportlicher Sicht gibt es im Hinblick auf die Heim-WM für die USA und Mexiko noch einiges zu tun. Allerdings auch aus organisatorischer Sicht, denn die aktuelle Copa jetzt gerade, die findet ja in den USA statt und das gilt so ein bisschen als Generalprobe für die WM mit 48 Nationen in 2 Jahren. Allerdings kam es jetzt auch zu einem Vorfall beim Halbfinale zwischen Uruguay und Kolumbien, denn nach dem Spiel, da gab es einfach Schlägereien auf der Tribüne, in der sogar Spieler Uruguays verwickelt waren, allen voran Liverpools Darwin. Also Auslöser waren anscheinend Provokationen, denn es gab keine Fantrennung im Stadion.
Das sollte man vielleicht für die WM nochmal überdenken, weil, naja, könnte ich mir vorstellen, das geht mit dem einen oder anderen Land oder mit dem einen oder anderen Fanlager dann auch nicht so gut. Wir werden es sehen.
Imagine USA gegen Mexiko ohne Fantrennung.
Wird schwierig. Ja, fallen mir noch ein paar andere auch europäische Duelle ein, aber vielleicht das machen wir dann mal in einer Sonderfolge, was auf den Tribünen am spannendsten passieren kann.
Ich hole meinen Kalender aus und trag's mir schon mal ein.
So oder so, es gibt also noch einiges zu tun. Wir lassen uns davon aber die Freude auf das Copa-Finale jedenfalls nicht nehmen. Das findet in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr nachts statt. Das EM-Finale findet um 21 Uhr statt. Und jetzt stell dir vor, EM-Finale geht vielleicht Verlängerung, Elfmeterschießen. Kannst du einmal kurz Bier holen gehen, einmal schnell eine Örtlichkeit aufsuchen und dann kannst du direkt das nächste Finale starten. Also eine richtig coole Fußballnacht, die da auf uns wartet.
Das waren die Schlussworte. Wir sagen ciao für heute. Morgen gibt's dann wieder eine neue Folge Kicker Daily und damit lasst es euch gut gehen.
Ciao. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 13 Uhr.
Und wenn euch das Du, Freddy Flori, gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo, um nichts mehr zu verpassen.